Ja, schön wieder mal in Ufta zu sein. Das erste Mal, als ich hier war, das war vor, ich weiß nicht genau, 7, 8 Jahren, als ich noch nicht in der Mission war. Da war ich noch Jugendpastor in der Freien Christengemeinde in Winterthur. Und so kam ich so alle 2 Jahre genau vorbei. Und so bin ich auch mit René immer wieder mal einfach im Kontakt, einfach weil wir uns kennen. Und so im Januar, Februar, hat er mir irgendwas getextet, manchmal eine Ermutigung, manchmal einfach, hey, wie geht's oder so. Und ich habe gesagt, ja, ich habe gerade die Flugbillette in die Schweiz gebucht, gerade heute. Und dann hat er zurückgeschrieben, oh wow, kommst du bei uns auch vorbei? Und wir sind ein bisschen länger in der Schweiz dieses Mal, weil die Schule hat länger Ferien, die bauen um und so haben die Kinder länger Ferien. Und wir dachten, ja, dann kommen wir gleich ein bisschen länger in die Schweiz. Und so hat das gut, sehr gut reingepasst. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, ich kenne auch Christian Rosenkranz sehr gut. Wolframs Sohn in Japan. Und im Februar war ich gerade durch. Das ist ja dann nicht mehr so weit von Malaysia bis nach Japan. Hab ihn dort besucht. Ging noch an eine Konferenz in Tokio und dann in den Süden. Und wir waren zusammen auf der Bibelschule, vor 15 Jahren oder sowas. Genau. Und bin begeistert, was Christian tut. Wirklich etwas, seine Gemeinden sind Gemeinden, die wachsen in Japan. Und das ist eigentlich etwas Ungewöhnliches. Schade, dass es ungewöhnlich ist. Aber das ist speziell für Japan, dass Gemeinden wachsen und wir haben einfach die jungen Leute reinholt und die wirklich für Jesus brennen. Und was mir aufgefallen ist, praktisch jeder in seiner Gemeinde will ein Gemeindegründer werden. Das hat Christian irgendwie so in sie hineingepflanzt. Diese jungen Leute, die brennen für Jesus. Ist ganz, ganz toll. Eben genau, Stefan hat es auch bereits gesagt, wir sind mit Morphs und einigen anderen da in Asien unterwegs. Wir leben in Penang. Benji und Daniela, die zogen ja nach Thailand, weil es da eine deutsche Schule gibt. Einfach für ihre Kinder, dass die gutes Deutsch lernen. Wir sind in Penang und dort mit dem Team unterwegs. Ja, als ich da so in der Anbetung stand, bekam ich einen Eindruck. Und der Eindruck ist, dass es unter euch in dieser Gemeinde, ich weiß nicht, viele Jungen sind im Lager. Es kann sein, dass ich bin überzeugt, es gibt Leute hier, aber auch, die einfach zur Gemeinde gehören, aber nicht da sind und die aufgehende Sterne sind. Das war der Eindruck. Da hat es aufgehende Sterne unter euch und später in der Botschaft werdet ihr merken, was ich mit diesen Sternen meine, was da mir aufs Herz kam. Ja, ich beginne immer gerne mit guten Neuigkeiten. Und wenn man da so in der Mission ist, da gibt es ganz, ganz viele tolle Neuigkeiten. Auch René hat gesagt, hey, vermische doch die Botschaft mit Mission und Erlebnisberichten aus der Mission. Und ja, ich habe gar nichts anderes vorbereitet. Das ist das, was mir liegt, oder? Genau, so, wollen wir ein paar Neuigkeiten, gute Neuigkeiten hören. Da seht ihr noch, wo wir als Team überall unterwegs sind. Also in Penang, das ist hier, da wohnen wir. Benji wohnt etwa hier, da hat es gar keinen Punkt, merke ich. Da wohnt Benji in Thailand. Und all diese Punkte, die farbigen Punkte, das sind Orte, wo wir Gemeindegründer ausbilden. Menschen wie du und ich. Gewisse Menschen haben ein Bibelstudium gemacht, andere sind Bergbauern, gerade im Himalaya. Die gehen und Gemeinde gründen. Das können wir alle. Das kannst du, das kann ich. Und mit Gemeinde, da verstehe ich nicht unbedingt eine Gemeinde in dieser Größe, wie ihr hier in Uster habt. wir arbeiten ja vor allem unter unerreichten Volksgruppen und da beginnen Gemeinden in einfachen Zimmern. Die kann man nicht mal Schlafzimmer nennen manchmal. Da ist einfach ein paar Holzbretter und irgendwie was Weiches drauf und darauf wird geschlafen. Und ja, auf solchen Betten schlafe ich auch manchmal. Die Eigentümer, die geben dann manchmal ihre Betten für uns und sie selbst schlafen neben dem Feuer an gewissen Orten, ganz, ganz weit abgelegen. Und dann hören wir, hey, in dem Zimmer, wo ihr geschlafen habt, da hat die Gemeinde begonnen in diesem Tal vor 8 Jahren, die ersten Christen. Wow, vor 8 Jahren die ersten Christen. Und wir schlafen jetzt in diesem Gemeindesaal, kannst du ja nicht Saal nennen, 2 auf 2 Metern, oder? Ja. Zuerst gehen wir ein bisschen nach Indonesien. Ihr seht da, das ist meine Frau. Jetzt ist das da. Ja, das ist meine Frau, die gerade am Lehren ist, mit meiner jüngsten Tochter. Wir haben 4 Töchter und die kommen so etwa 2 Mal im Jahr auch mit, wenn sie nicht zur Schule müssen in den Ferien. Oder sie sind ja noch jung, da nehmen wir sie auch manchmal aus der Schule raus, dass sie wirklich Mission erleben können. Und meine Frau, die ist dann auch voll dabei. Das sind Pastoren auf einer Insel in Indonesien. Und da gibt es natürlich immer Segnungszeiten, wo wir einfach die Gegenwart Gottes freisetzen und die Gegenwart Gottes genießen. Meine Frau wieder am Segnen und da hinten, da seht ihr meine älteste Tochter. Sie segnet gerade diese Frau hier. Ja, wir beziehen die Kinder sehr gerne ein, weil die Kinder haben ja denselben Heiligen Geist, wie wir haben. Da kann Gott genau gleich durch sie wirken oder vielleicht noch einfacher als durch mich. Da gibt es auch ein paar lustige Geschichten. Einmal fragte die Zweitälteste, fragte, und wann ist nun die Zeit, nein, sie fragte nicht so, wann ist nun Heiliger Geist? Sie wartete darauf, wenn wir die Heilig-Geist-Zeiten machen, wo wir einfach den Heiligen Geist ganz besonders einladen und der Gegenwart Gottes sind. Ein andermal, da ging in einer solchen Zeit nicht so viel ab, mindestens für das Auge passiert nicht so viel. Was im Herz passiert, das weiß man ja nie so genau. Und eine Tochter fragte, du, die lachen oder weinen ja gar nicht? Ganz enttäuscht. Aber ihr seht hier da, wie der junge Mann sehr berührt ist und auch die Frau und Freude und Heilung, innere Heilung geschieht. Ja, am liebsten gehe ich mit der Familie, weil ich einfach möchte, dass wir das als Familie erleben. Jetzt sind wir in Nepal, also wir reisen jetzt ganz schnell nach Nepal mal, oder? Und das ist so abgelegen von dem Ort, von dem ich euch erzählte. In diesem Tal gibt es 90 Dörfer und das Evangelium, der Erste, der sich bekehrte, das war vor etwa 14 Jahren, bekehrte sich der Erste. Der Netzwerkleiter, der hat sich vor etwa 11 Jahren bekehrt durch diesen Mann. Und er hat dann mit Gemeinden gestartet. Unterdessen gibt es 8 Gemeinden im Tal, aber dieses Netzwerk, die gehen auch in andere Täler und gründen Gemeinden. Und für uns ist es eine große Ehre, sie unterstützen zu dürfen, ihre Werkzeuge zu schärfen, dass sie noch effektiver sein können. Und ich möchte euch ein bisschen von diesem Mann erzählen. Ihr seht, wir sind nicht am Ausbilden, sondern jetzt ist gerade ein Nepali dran. Wenn wir mit einer Gruppe abgeschlossen haben, also die 4 Ausbildungseinheiten machten, jede Einheit ist 3 Tage und da gehen wir immer etwa alle halbe Jahre zurück. Und nach 4 Mal und wir sehen gute Leute, dann wollen wir die Lokalen zu die Einheimischen zu Ausbildern ausbilden. Also wir bilden alle zu Gemeindegründern aus. Und ein paar wollen wir dann in einer zweiten Runde zu Ausbildnern ausbilden, die dann mit uns zuerst zusammen eine Ausbildung machen und dann gehen sie als eine Gruppe in das nächste Tal oder noch weiter in die Berge oder irgendwo anders hin, um wieder die potenziellen Gemeindegründer von dort zusammenzubringen und sie zu schulen. Und das ist Dan, das ist ein solcher. Und natürlich wollen wir immer wissen, hey, was ist passiert seit dem letzten Mal, als wir hier waren? Und das erzählt uns eine coole Geschichte. Er hat einen kleinen Laden, ein Restaurant auf diesem Marktplatz. Das ist der zweitgrößte Marktplatz in dieser Provinz. Also genau, so gerade nach dem Zürich-Paradeplatz oder der Bahnhofstraße kommt dann das. Und eines Tages kam ein Jeep vorbei, da fahren nicht viele Jeeps durch, vielleicht täglich im guten Wetter, im schlechten Wetter gar keinen, im guten Wetter vielleicht 10 Jeeps. Und eines Tages kam der Zauberdoktor vorbei. Der war auf dem Heimweg. Er kam nämlich vom Spital. Von hier ist das Spital etwa 4 Stunden Fahrt entfernt. Das wäre jetzt Schweizer Verhältnisse etwa Genf, oder? 3-4 Stunden hat man mit dem Auto nach Genf. Und der kam zurück und er war enttäuscht. Einerseits war er enttäuscht, weil er sich selbst nicht helfen konnte. Er als Medizinmann, als Zauberdoktor, oder? Und dann war er enttäuscht, weil das Spital ihm auch nicht helfen konnte. Und Dan sah ihn und ging auf ihn zu zum Jeep und begann einfach auszutauschen und merkte, ah, ihm geht's schlecht und sagte, hey, darf ich für dich beten? Und der Zauberdoktor sagte, ja, denn ich will nicht sterben, ich will leben. Und so betete er für ihn und der Zauberdoktor hatte Depressionen und niemand konnte ihm helfen und er wollte sterben, emotional, weil die Depression so stark war und er wurde gleich dort geheilt. Das wurde sofort Gesprächsthema auf dem ganzen Marktplatz. Und er ging dann zurück in sein Dorf und auch dort, oder, der Medizinmann, der Zauberdoktor, der ist ja hoch angesehen. Und alle vernahmen, dass er auch gläubig wurde, er gab sein Leben Jesus. Und das Spannende ist noch, es ist der Zauberdoktor vom Dorf, wo Dan ursprünglich herkommt, also sein Heimatdorf. Und jetzt hat Dan dort eine offene Türen und kann einfach das Evangelium bringen und hat eine Gemeinde von etwa 50 Christen in diesem Dorf. Und so die erste Gemeinde entstand vor 8 Jahren im ganzen Tal. Ist cool, oder? Ja, hier seht ihr, da seht ihr nochmals Dan. Das haben sie mit ihrem einfachen Handy gemacht, dieses Bild. Darum ist es nicht so scharf. Mit dem Netzwerkleiter, Def heißt er, und Purna. Und der vierte, der das Föteli macht. Sie sind unterwegs in ein anderes Tal, um dort die Ausbildung mit lokalen Leuten zu machen. Wir haben sie ausgebildet und jetzt sind sie unterwegs, müssen 9 Stunden wandern, um ans nächste Ort zu kommen, um da die Ausbildung zu machen. Sie haben sich auch schon verirrt auf solchen Touren und haben Gott erlebt, wie er ihnen zurückhalf auf den Weg. Ja, und da seht ihr, wie sie die Einheimischen dort im anderen Tal zusammennahmen und die gleiche Schulung mit ihnen machen, die wir mit ihnen machen. Und sie senden uns dann immer Bilder und sind begeistert, was Gott tut und wie die Menschen durch den Heiligen Geist berührt werden. Wir fragen ja, hey, was ist seit dem letzten Mal passiert? Und da gibt es viele Zeugnisse und manchmal gibt es Zeugnisse, da wollen wir etwas genauer wissen. Hey, wie hat sich das zugetragen? Oder ist das wirklich so? Geht es dir nicht auch manchmal so, da hörst du ein Zeugnis und du fragst dich, ja, aber ist es wirklich so, wie er erzählt hat? Es gibt ja Leute, die, die sehr blumig erzählen können. Und dann gibt es diese Leute, die so einfach mit beiden Beinen so auf dem Boden stehen und einfach so etwas als Tatsache erzählen. Und es tönt nicht groß, aber eigentlich ist es riesig. Und dieser Mann hat so ein Zeugnis erzählt. Er hat gesagt, ja, seit dem letzten Mal hat er eine Gemeinde gegründet und jetzt hat er 45 bis 50 Neubekehrte in der Gemeinde. Boah. Wer will das? Okay, nächstes Mal, wenn ich komme, habt ihr 45 mehr. Ja, ich nehme es auch als Segen. Und da wollte ich genauer wissen in der Pause und mein Übersetzer half mir, mit ihm zu kommunizieren und es stellte sich heraus, diese 45, das sind nicht einfach Leute, die mal so ein Übergabegebet beteten, sondern die wirklich zur Gemeinde gehören und sich wirklich bekehrt haben. Und der Mann ist zwar schon ein paar Jahre Christ, aber hat nicht wirklich einen christlichen Lebenswandel gelebt. Und dann kam er an unsere Ausbildung und später noch machte er noch eine andere Ausbildung und dann ging er zurück in sein Dorf. Und die Leute haben einfach gesehen, was Gott an ihm getan hat. Wie Gott sein Leben total verändert hat. Und er wirklich ein anderer Mensch war, wie der Heilige Geist ihn so berührt hat. Und sie wollten das auch. Und einer nach dem anderen hat sich bekehrt. Jetzt hat sogar noch ein anderer Pastor in einem anderen Dorf, der wegzog, hat gesagt, hey, kannst du meine Gemeinde auch noch leiten in der Zeit, wo ich weg bin? Ja, es ist in diesen Tälern da weit oben im Himalaya, da müssen die Leute manchmal für längere Zeit weg, einfach um überleben zu können. Dann gehen sie in den Süden, um Arbeit zu finden, arbeiten dort. Und kommen manchmal nur 2-3 Monate im Jahr zurück. Andere, die haben irgendwie genug Land und können sich so durchschlagen. Und das ist eine Herausforderung. Er hat eine andere Herausforderung angenommen und die Gemeinde dieses anderen Pastors übernommen, der wegzog. Ja, nachher, das war im Mai, all diese Bilder, da waren im Mai von Nepal. Anschließend zogen wir weiter in die nächste Provinz, nach Mugu, diese Provinz heißt Mugu, und waren da in der Gemeinde, das Training begann erst am nächsten Tag und plötzlich erschien dieser Mann hier und sagte, hey, ich habe gehört, dass Christen heilen. Ich habe ein Knie, das schmerzt. Macht da was. So quasi, oder? Macht da was, ihr könnt ja heilen, macht da was. Ja, wir haben ganz einfach, ganz kurz Heilung freigesetzt. 1-2 Sätze. Und fragt, hey, wie ist es jetzt? Und dann begann er auszuprobieren. Er hat sich gesetzt, probiert einen Schniedersitz zu sitzen und konnte es und sagt, wow, das konnte ich nicht und das hier nicht geglaubt, dass da jetzt alles geht und geheilt, er war geheilt. Auf der Stelle, das ist in der Mitte des Dorfes, oder? Und da hat es noch andere Männer dabei. Dieser, ihr seht da, das ist David von meiner Gemeinde in Winterthur. Der hat im Anfangs Mai hat er den Durchdiener im Militär in der Schweiz abgeschlossen am Freitag. Am Samstag stieg er ins Flugzeug und kam nach Nepal auf Einsatz. Und da genau setzt er gerade Heilung frei in diesem Mann. Ihr seht hier hinten, dieser steht da hinten. Und so gab es wie eine spontane Heilungszeit in der Mitte des Dorfes. Ist doch cool, oder? Die Leute kamen. Es gab auch ein paar lustige Dinge. Etwa zwei, die waren einfach betrunken. Oder vielleicht waren sie da nicht mehr betrunken, aber am Abend sind sie oft betrunken und sagten, ja, jeden Morgen müssen sie erbrechen. Ja, kein Wunder, oder? Ob wir dafür beten können? Ja, klar können wir. Und wir beteten für sie, setzten Heilung frei, aber ich sagte dann dem einen, aber du trinkst jetzt auch nicht mehr. Und am nächsten Tag habe ich ihn da irgendwo im Dorf getroffen und er war super happy. Und ich fragte ihn, Sohn, wie ist's? Ja, ich musste nicht erbrechen heute. Und hast du gestern getrunken? Nein. Genau. Ja, aber die nächsten Tage in diesem Dorf kamen immer wieder Leute vom Dorf und wollten geheilt werden. Einer kam und fragte, hey, seid ihr Ärzte? Nein, wir sind nicht die Ärzte. Aber wir, wieso denn? Ja, ich habe da das und das und ich möchte geheilt werden. Okay, dann beten wir für dich. Und er war ein bisschen enttäuscht, dass wir nicht die Ärzte sind. Aber wir kennen ja den Arzt, oder? Und es verwunderte uns, warum kommen immer mehr Leute und wollen geheilt werden? Und etwa am dritten Tag merken wir, ja, das ist der Werbeträger, das Werbeplakat. Und er erzählt es überall im Dorf. Hey, wenn ihr geheilt werden wollt, geht da zu der Gemeinde. Was mich auch sehr berührte, neben den vielen Heilungen, die auch die Leute untereinander freisetzten. Unser Anliegen ist es ja eigentlich nicht, dass wir für Menschen beten und sie heilen, sondern dass die Leute, die Einheimischen, einfach merken, hey, wow, es ist ja ganz einfach, die Gnade Gottes fließt um mich und ich kann es tun, oder? Es kommt nicht darauf an, wer es ist. Und da war eine junge Frau, die hatte irgendeine Krankheit, wo sie die Nerven nicht kontrollieren kann, also die Muskeln. Eine Nervenkrankheit, wo sie die Muskeln nicht kontrollieren kann. Und das ist so abgelegen, das war natürlich nicht diagnostiziert, was das ist. Auf jeden Fall, ja, wie sie sich bewegte, das war wirklich, wirklich wie ein, ich meine jetzt das nicht beleidigend oder so, aber es war wirklich wie ein Krüppel, oder? Wie sie sich bewegte und wie sie sprach. Die Lokalen, sie konnten sie irgendwie verstehen, aber sie hatte keine Kontrolle über sich. Sie, alleine wäre sie absolut hoffnungslos verloren, könnte nicht überleben. Kann auch nicht sehr gut laufen. Und ja, und da machten wir eine Heilungszeit und sagten ihnen, Sohn, jetzt mach das, setzt Heilung ineinander frei. Und sie legte ihre Hand irgendwie auf die Stirne einer anderen Frau und die war sofort geheilt. Hat mich einfach berührt. Yes, Jesus. So gut. Es kommt nicht darauf an, was unser eigener Zustand ist. Denn wenn Jesus in uns ist, fließt die Gnade, sie fließt. Wieso, dass sie nicht geheilt wurde? Wir haben natürlich auch für sie gebetet. Oder noch nicht geheilt wurde. Vielleicht ist sie jetzt geheilt. Weiß ich auch nicht. An einem anderen Ort haben wir im Herbst für einen Lahmen gebetet. Der konnte wirklich, er war nicht voll gelähmt, aber musste nach ein, zwei Stunden musste er wieder hinlegen. Und er war ganz, ganz schwach auf den Beinen. Etwa ein 20-jähriger junger Mann. Und das ging schon 15 Jahre so, seit er 5 Jahre alt ist. Und wir haben einfach Heilung freigesetzt. Und ein halbes Jahr später kamen wir vorbei. Und er war voll bei Kräften, war überglücklich. Saß in der zweitvordersten Reihe genau hinter uns und hat alles aufgesogen. Genau, eben, bei uns sind Gäste immer willkommen, wie auch Michi dabei war vor, weiß nicht mehr, 2 Jahre oder so. War super Zeit. Genau. Ja, ich habe noch mehr Geschichten aus der Mission und die baue ich ein bisschen in die Botschaft rein. Und wenn ihr dann den Titel lest, ich werde nicht darüber sprechen, wie wir prophezeien. Das habt ihr bestimmt alle voll im Griff. Ja, ich meine, René und Michi und all die anderen, die hier sind, die bringen euch das ja bei, wenn du das noch nicht könntest. Aber am liebsten würde ich jetzt hier hinstehen und sagen, so, prophezeit über mich. Ich weiß, ihr könnt das. So, das ist nicht mein Ziel. Ich habe aufs Herz bekommen, darüber zu sprechen, dass du und ich, wir ein prophetisches Leben sind. Ein Leben sind, das Zeichen setzt. Prophetisch. Dass für andere Leute ein prophetisches Zeichen sind und ja, wenn Jesus in deinem Herzen ist, ob du willst oder nicht, du bist es bereits. Du bist ein prophetisches Zeichen. Und klar, wir sind alle irgendwo im Wachstum, oder? Jesus' Ziel ist, dass wir werden, wie er ist. Und das kann mehr, das ist, bei einigen ist es schon stärker als bei anderen. Aber du bist ein Zeichen, ein prophetisches Zeichen für uns alle, für Menschen, die Jesus noch nicht kennen und sogar für die Natur. Das werden wir später sehen. Ja, es geht ja gar nicht anders. Wir haben den himmlischen Vater, oder? Er ist unser Vater. Wir haben seine Natur. Er sagt ja, hey, ich habe euch in meinem Bilde geschaffen. Wir sind in seinem Bilde geschaffen. Wir haben seinen DNA, würden wir heutzutage sagen, oder? Und dann im Neuen Testament steht wieder, ja, durch seinen Geist, im 2. Korinther, durch seinen Geist wurden wir eine neue Schöpfung. Unser Geist wurde erneuert. Wir haben seinen Geist in uns. Und wenn wir den Geist Gottes in uns haben, dann können wir gar nicht anders als ein prophetisches Zeichen sein für die Welt. Also ein Zeichen, das einerseits für die Zukunft Dinge zeigt, aber einfach auch Neues vom Himmel auf die Erde holt. Prophetisches ist eigentlich nichts anderes als, was im Himmel ist, auf die Erde holen. Und ich meine es da nicht nur dieses hochgeistliche. Ich glaube, der Himmel ist viel praktischer, als wir manchmal denken. Das heißt ja dort, wir werden auch essen und trinken, oder? Auch Wein und wird mir toll werden dort. Und am nächsten Morgen nicht erbrechen, oder? Es gibt ja, glaube ich, gar keine Nacht mehr dort, oder? Ja, so können wir gar nicht anders, weil wir in der Natur Gottes sind. Wir sind dieses Zeichen. Wir sind Lebensfreisetzer, Lebensspender, wie Gott ein Lebensspender ist. Als er uns geschaffen hat, als er die Natur macht, die ist er. Er ist der Lebensspender. Und wenn seine Natur in uns ist, dann sind das auch wir. Wir sind zum Überfluss geschaffen. Das heißt doch, wer an mich glaubt, Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie es die Schrift sagt, aus dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und nicht einfach so ein Rinnsal, oder? Ströme. Ja, vielleicht ist der Rhein ein Strom, oder? Ich war da am Rheinfall mit meinen Kindern, dass sie da das sehen. Sie ein bisschen die Heimat, ihre Heimat kennenlernen. Ja, aber ich weiß nicht, ob der Rhein wirklich ein Strom ist, aber da gibt es ja noch den Nil und den Amazonas, oder? Und da die ganz großen Ströme. Ja, lasst uns doch das mal lesen. Ist vielleicht im ersten Moment ein bisschen kompliziert, aber wir brechen das runter. Im Römer 8, 19 bis 21. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja nicht unterworfen der Vergänglichkeit ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, durch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Und weil man das etwa 20 Mal lesen muss, bis man es versteht, so geht es mir auf jeden Fall, machen wir jetzt das einfacher. Ich habe einfach gewisse Sachen ausgelassen. Ihr seht das, wo die Pünktchen sind. Und jetzt lesen wir das, auf das ich heraus will. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Denn auch die Schöpfung wird frei werden zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Ja, wenn ich das lese und darüber nachdenke, boah, du und ich, wir Kinder Gottes, wir sind dazu bestimmt, einen Segen zu sein für die ganze Schöpfung. Ja, und dass die Schöpfung leidet, das ist ziemlich bekannt, oder? meine, da die, heutzutage ist da die auf höchster Stufe in der Politik wird darüber gesprochen, wie man da schaut, dass die Natur nicht kaputt geht. Wie das genau aussieht, wenn wir Kinder Gottes so ganz offenbar werden, wie das genau aussieht, das weiß ich auch nicht. Vielleicht ist das gerade das Spannende. Ich bin überzeugt, du weißt in gewisse Bereiche in deinem Leben, wo Segen fließt. Ich bin überzeugt, mindestens in meinem Leben, das könnte noch viel größere Dimensionen annehmen. Dieser Segenstrom, dieser Segen, der fließt, weil ich als Kind Gottes offenbar werde. Es ist Verheißung. Es ist bereits Tatsache, aber es ist auch Verheißung. Wir haben viele Bibelstellen, die Tatsache sind, aber auch bereits Verheißung. Auch mit den Juden. Die Juden haben zwar Jesus verworfen, aber der Römerbrief schreibt auch, je mehr Juden zu Jesus finden, wie das einen Segen freisetzt, auch unter den Nichtjuden und Menschen zu Jesus finden. Und umgekehrt, je mehr Nichtjuden zu Jesus findet, dass das wiederum Segen bei den Juden freisetzt. Es ist jetzt bereits Tatsache, aber es ist auch Verheißung. Ja. Hast du etwas Falsches gedruckt? Ja, ich lasse da mal den Techniker arbeiten. Ah, da haben wir etwas, genau. Die Offenbarung der Kinder Gottes. Wisst ihr, was mich auch berührt hat immer wieder und jetzt heute früh auch wieder sehr berührt hat in der Anbetung, wenn ich so überlege, wir Schweizer, wir sind ja vielleicht politisch nicht die Weltleiter, oder? Aber wenn wir unsere Geschichte anschauen, dann beeinflussen wir die Welt. Und wenn ich da so ans Zürich-Oberland denke oder an Zürich, unsere Region, was da nicht für Segen floss bereits. Ich habe fest das Gefühl, dass Gott das wieder machen wird oder am Machen ist und es Sterne unter euch hat oder unter uns hat, die aufstehen werden und einfach ein Segen sind. Also, ich meine mit der ganzen Reformation in Zürich, oder? Und wir als, wenn wir ein bisschen größer denken als gerade so Uster, oder? Kanton Zürich. Dann können wir Uster ganz gut zu Zürich zählen. Denn von hier gehen bestimmt sehr viele nach Zürich arbeiten. Vielleicht sind wir nicht immer ganz so gerne Zürcher, oder? Wir Winterthurer, wir wollen nicht als Zürcher bezeichnet werden. Wir sind Winterthurer. Vielleicht ist das in Uster dasselbe. Aber eigentlich, wenn man da von Amerika oder von Malaysia, von Asien in die Schweiz schaut, dann sind wir Zürcher. Und wir haben die Welt verändert mit der Reformation, oder? Zwingli. Dann aber auch die Täufer, oder? Dann haben wir in Männedorf, das ja fast zu Uster gehört, und umgekehrt. Aus australischer Perspektive kommt das ja nicht drauf an. Mit Dorothea Trudel, die eine Heilungsbewegung, durch die eine Heilungsbewegung entstand. Sie wusste wahrscheinlich gar nicht, was da abging. Aber diese Heilungsbewegung, die hat Einflüsse, große Einflüsse bis heute, die sogar die Bettelgemeinde in Reding stark beeinflusst. Dann gab es ja da in der Geschichte in Uster einige Dinge, die wir jetzt vielleicht nicht gerade so mit Stolz anschauen. Die Uster, ihr habt da nämlich da vor etwa, ich weiß nicht ganz genau, 150, 200 Jahre, wart ihr sehr industriell denkend, mindestens ein paar in Uster, und habt da Spinn- und Webmaschinen gebaut und gemacht und mindestens die Spinnereien oder Webereien. Und da waren da die Töstaler, oder? die waren da nicht so einverstanden. Und das beraubte ihnen Arbeitsplätze. Und dann kamen die und haben da, ich weiß nicht mehr, ob es eine Spinnerei oder eine Weberei war, angezündet. Da war ein Aufstand. Ja, das ist vielleicht so nicht so ganz das Schönste in der Geschichte von uns, eben Zürchern. Aber ich habe mal die Industrialisierung ein bisschen angeschaut. Die hat ja in England begonnen. Aber so um 1808 bis 1850 war das Zürcher Oberland das am weitesten industrialisierte, die am weitesten industrialisierte Region auf der Welt. Wir begannen zwar viel später als die Engländer, aber mit so einem Tempo. Ja, das brachte Konflikt unter uns. Töstal, Uster und so, oder? Weil auf einmal musste man sich einen neuen Job finden. Und da haben wir vielleicht nicht so ganz mit einem Reich Gottesdenken gehandelt. Wie wir das schon ja auch mit den Täufern vor 500 Jahren nicht so taten, oder? Und Zwingli und so. Aber es war ein Segen für die Welt. Auch die Industrialisierung hier brachte viel, viel, viel Segen in die Welt. Und wir merken diesen Segen. Ich meine, die Welt, die liebt es ja, so Rankings, so Bewertungen zu machen. Und da werden die Metropolen in der Welt immer wieder bewertet. Welches ist die schönste Stadt? Welche ist die Stadt, wo es sich am besten leben lässt? Und all das. Welches ist die innovativste Stadt oder die Stadt mit dem meisten Potenzial? Und die kleine Stadt Zürich mit 400.000 Leuten. Und wenn wir den Kanton Zürich dazunehmen, dann haben wir etwa 1 Million, oder? Was immer noch klein ist im Vergleich zu den großen Metropolen. London mit 8 oder 10 Millionen. Wir sind immer ganz, ganz oben. Da ist etwas in uns. Und ich glaube, es ist der Segen Gottes. Es ist ein Samen, der in uns, der durch die Reformation, durch die Täufer und so in uns gelegt wurde. Dass wir ein Segen sind, dass die Kinder Gottes offenbar werden und ein Segen für die Welt sind. Und dann haben wir Leute. Haben wir immer eben geistlich Impuls gegeben. Wie Dorothea Trudel oder auch heute Christian Rosenkranz in Japan, der wirklich ein Impuls ist dort. Es ist in dir. Und du tust vielleicht schon mehr, als du denkst. Du merkst es gar nicht. Aber ich denke auch, je mehr wir es uns bewusst sind, was Gott in uns getan hat, umso weiter denken wir. Ja, ich habe gemerkt, mit der Zeit, oder? Aber ich möchte euch noch ein paar Geschichten erzählen aus der Mission. Hier seht ihr Nepal. Wir waren auf dem Heimweg von einer Erkundungsreise zu Fuß. Und in dieser wunderbaren 5-Sterne-Herberge haben wir übernachtet. Ziegen unterm Bett und so. Genial. Ich habe so tief geschlafen wie nur selten. Am nächsten Morgen, als wir erwachten, bereitete uns das die Hotelleitung oder ein Frühstück vor. Und wir haben gemerkt, dass das die Zauberdoktoren der Region waren, das Ehepaar. Ich habe super geschlafen. Und wir fanden heraus, dass er Asthma-Problem hat. Und seine Frau auch. Wir konnten Heilung freisetzen und so wurde er geheilt. Wow, ich kann wieder atmen. Das war seine Reaktion. Und daraufhin konnten wir Heilung in seiner Frau freisetzen. Und damit will ich zeigen, es gibt kein zu dunkles Ort, wo wir als Kinder Gottes nicht Licht sind und nicht Reich Gottes reinbringen können, den Himmel auf die Erde bringen können. Und das muss nicht so in einem so super geistlich geschehen. Das kann auch ganz praktisch als Ingenieur geschehen, als Konstrukteur. Ein Freund von mir bei der Rieter, er ist Konstrukteur, er hat Er hat nie studiert und wurde nie Ingenieur, weil er all seine Energie in die Gemeinde investierte zu dieser Zeit. Er ist etwas älter als ich. Er hatte den Weitblick, würde man vielleicht sagen, noch nicht, dass ein Studium ganz hilfreich sein könnte. Aber Gott gibt ihm immer wieder Weisheit. Und er sagt wirklich, er kann wirklich erzählen, wie es von Gott kommt. Und er wird als Starkonstrukteur bezeichnet. Sein Chef ist ein ETH-Ingenieur, aber er wird als Star-Ingenieur bezeichnet. Ein anderer Freund von mir, der hat gerade an der ETH den Master abgeschlossen, vor etwa 2 Jahren oder so. Und seine Masterarbeit, seine praktische Arbeit, hat er über Monate daran gearbeitet und 3 Tage bevor er sie abgeben musste, merkte er, da ist ein Fehler, meine ganze Arbeit funktioniert nicht. Ich denke, es ist er war hoffnungslos. Seine Frau hat für ihn gebetet, aber er war hoffnungslos. Und ich glaube, es passierte während der Nacht. Da bekam er eine Begegnung, ein Gedanke. Und er ging und fand einen anderen Fehler, der den ersten Fehler wieder aufhebt und es funktionierte wieder. Diese Arbeit kam in einer von diesen wichtigen Fachzeitschriften, die weltweit gelesen werden. Nicht gerade die Titelstory, aber sie war dort drin. Und Gott hat ihm das gezeigt. Er hat noch viele Geschichten, wie Gott einfach an der Arbeit ihm hilft. Leben fließt, wenn wir die prophetische Berufung als Kinder Gottes leben und kein Ort ist zu dunkel. Und da geht es nicht um Geistliches oder mehr Praktisches. Ich glaube, das ist zusammen. Und wo du bist, in was du stehst, da kannst du Reich Gottes freisetzen. Ja, nochmal dieses Bild. Da hinten, wir kamen von diesem Dorf hier, das man nicht sieht, weil es zu weit weg ist. Von da waren wir unterwegs und hier sehen wir dieses Dorf. Ja, all die blauen Dächer, ich zoome es noch ein bisschen hin. Das ist ein tibetisches Dorf. Und ihr wisst vielleicht, dass es unter den Tibetern praktisch keine Christen gibt. Also wenn man das bei Open Doors oder so anschaut, da eingibt, wie viele Christen das es gibt unter Tibetern, da kommt eine Zahl von 0,00 irgendwas Prozent. Eigentlich keine. Da, außer dieses Dorf. Das ist in Nepal, tibetisches Volk. Und der Netzwerkleiter, mit dem wir zusammenarbeiten, kommt von hier. Der wurde vor vielleicht 15 Jahren gläubig. Wir dürfen seine Leute zu Gemeindegründern ausbilden. Die gehen dann in andere Dörfer, um das Evangelium zu bringen und dürfen, weil sie Tibeter sind, über die Grenze nach China, um dort Gemeinden zu gründen. Weil sonst ist es mega schwierig, nach Tibet zu kommen, um als Missionar, eigentlich unmöglich. Und als wir waren auf einem Trekking, um diese Gegend ein bisschen kennenzulernen und die Gemeindegründer auch zu besuchen und ein paar Mikroprojekte zu sehen. Und in den anderen Dörfern, da sagte unser Netzwerkleiter, hey, seht ihr das Haus dort? Das ist leer. Die wurden gläubig. Und sie mussten gehen, weil sie würden hier nicht überleben als Christen. Die Leute würden ihnen nicht mehr helfen. Und im Winter, vergiss es. Da kannst du nicht überleben, wenn du auf dich selbst gestellt bist. Ihr seht, Verfolgung herrscht. Sehr starke soziale Verfolgung. Was aber spannend ist, diese Dörfer, die sagen, hey, dieses Dorf hier, dem geht es so gut, weil dort die Christen leben. Die sind ein prophetisches Zeichen für die Dörfer ringsum. Und wir dürfen im Oktober beginnen, in diesem Dorf eine Ausbildungsserie zu starten. Vorher haben wir eine weiter südlich gemacht, etwa 3 Tage südlicher und hatten etwa 4, 5, 6 von hier. Und jetzt gehen wir hier hin und können diese Christen zusammennehmen und sie ausbilden. Ja, und hier seht ihr auch auf dem Weg wieder zurück, da sahen wir diesen Kühlwagen hier, diesen Fleischtransporter. Ja, den Kühlwagen, den sieht man natürlich nicht, aber das ist ein Fleischtransport. Diese Frau, die geht ins Tal, ganz in Nepal, kauft Rinder und wandert mit denen ganz langsam, dass die Kühe das mitmachen, nach Tibet. Nach 5 oder 7 Tagen erreicht sie die Grenze und verkauft dort das Fleisch, die Kühe, die Rinder, und dann haben die da Rindfleisch dort oben. Und so handelt sie auf diesem Weg. Und wir fanden heraus, dass das eines der Mikroprojekte ist, das wir ermöglichen. Sie hat, ich weiß nicht, ob sie es ist oder der Person, dem die Kühe gehören. Die haben einen kleinen Betrag, ich glaube 500 Franken, bekommen, um Handel zu treiben. Ja, und so, ja, es reicht vielleicht nicht, dieser Betrag reicht vielleicht nicht, um sich ganz zu ernähren, aber es ist ein Teil und selbst bringen sie auch etwas dazu. Und in diesem Dorf, da haben die Christen kein Armutsdenken, wie es so oft ist in Gegenden, wo Entwicklungshilfe geschieht. Oder da stehen die Leute immer da, hey, der Missionar kommt, da kann ich was absahnen. Aber hier haben sie das nicht. Und so können wir investieren und aber auf eine Art investieren, wo sie etwas tun müssen und Wert bekommen und auf eigenen Beinen stehen können. Und dann zahlen sie es zurück an den lokalen Leiter dort und er gibt dann den Kredit an die nächste Familie. Genau, so sind wir Zeichen. Ja, dies ist der regionale Leiter dort und da haben wir übernachtet. Der managt all die Mikroprojekte. Ja, und so waren wir weiter unterwegs. Seht da, ist auch ein bisschen dschungelartig und dann an gewissen Orten liegt im Winter dann wieder so viel Schnee. Ist schwierig, sich vorzustellen. Natürlich die bekannten Hängebrücken, die oft aus Schweizer Material gebaut werden, aus Seilbahnseilen, alten. Das war, als wir über einen Pass gingen. Ihr seht da, wir sind da ungefähr auf der Waldgrenze. Die ist dort auf knapp 4000 Metern. Und haben da in dieser wunderbaren SAC-Hütte übernachtet. Mit wunderschöner Aussicht. Eben nicht auf die Alpen, sondern auf diese kleinen Hügeln, die aussehen wie das Jungfrau oder so. Das ist der vierthöchste Berg der Weiße. Der vierthöchste Berg auf der Welt. Und dann kamen wir irgendwann eben an die richtig tibetische Grenze und sehen plötzlich diese Leute, wie da die junge Mädchen ganze Kommoden von China, von Tibet runtertragen. Und hier ist die Straße noch relativ gut, oder? Aber später wird es dann eng. Ich habe es ja gesehen. Und so treiben sie Handel dort. Aber das Coole ist, wir können Gemeindegründer ausbilden in diesem tibetischen Dorf, die nach Tibet gehen können und Handel treiben können. Was für eine tolle strategische Lage. Riesenpotenzial. Wir kamen an die chinesische Grenze und da unten seht ihr, das ist China. Und als wir um die Ecke kamen, sagte der Netzwerkleiter: Jetzt wissen die Chinesen bereits, dass ihr hier seid. Ich habe es ihm nicht geglaubt. Habe nicht gesagt, aber in meinem Herzen habe ich ihm nicht geglaubt. 10 Minuten weiter unten kommen wir bei der Polizeistation vorbei, der nepalischen Polizeistation. Die haben uns willkommen geheißen und ja, zeigt euch eure Pässe und die Trekkingerlaubnis. Haben wir da uns registriert, wie man das so machen muss. Und dann klingelte das Telefon. Und der eine ging rein und ich fragte so den anderen: Wer ist jetzt das? Sind das die Chinesen? Ich sagte, ja. Das sind die Chinesen, die anrufen und eure Passinformationen wollen. Okay, sollen sie es haben. Wir konnten es natürlich nicht lassen, dieses Tal und den Grenzübergang und Tibet so richtig fest zu segnen. Am nächsten Morgen mussten wir ganz früh aufstehen, um keine Probleme zu generieren, weil es sehr starke Spannungen herrscht in dieser Gegend. Sie sagen, geht besser wieder früh morgen. Aber wir konnten es nicht lassen, bevor wir wieder abbiegten, oder? Um den Berg noch richtig für diese Gegend zu beten. Und das ist Hanni von Kandergrund da mit Markus. Und Hanni hat da noch so einen richtigen Alpsegen über Tibet gesprochen, oder? Ja, das ist das Dorf nochmals. Ja, wir haben Ausstrahlung. Es ist in dir und je mehr wir es uns bewusst sind, umso mehr kann das wachsen und umso mehr gehen da etwa diese, weiß nicht, 70 Sterne auf, die hier sind. Und wir sind eigentlich immer sehr praktisch in unseren Ausbildungen. Wir sprechen vielleicht 45 Minuten und der Rest ist praktisch. Eine Einheit geht 3 Stunden. Und so habe ich auch etwas Praktisches, was wir mit Ihnen jeweils machen. Jetzt muss ich es nur finden. Das ist, wenn man nicht von den Notizen abliest, dann gibt es ein Durcheinander. Aber das ist ja egal. Ah, da. Wir machen nämlich gerne so Deklarationen mit den Leuten. Einfach, dass sie Wahrheiten über sich selber aussprechen. Diese Wahrheiten, die sind von der Bibel, sie sind vielleicht ein bisschen abgeändert in unsere Worte, aber es ist alles Wahrheit aus der Bibel. Und ich würde das gerne mit euch auch machen, wie wir es mit den Gemeindegründern machen. Ich werde so eine Wahrheit vorsprechen und dann könnt ihr sie einfach im Chor nachsprechen. Ist das gut? Okay, cool. Jedes Problem wird zu einer Verheißung. Jedes. Als Kind Gottes bin ich dazu prädestiniert. Lösungen für Probleme direkt vom Himmel zu erhalten. Ich kann dem nicht abhelfen. Doch Menschen, die in meine Gegenwart kommen, haben ständig Begegnungen mit Gott. Ihr seid gut, ihr seid sehr gut. Heute werde ich mit mehr Hoffnung und Zuversicht leben als je zuvor. Die nächste, die liebe ich, die ist genial. Gottes Segnungen verfolgen mich regelrecht. Ich bin ein Weltveränderer. Gäbe es mich nicht, würde der Welt etwas fehlen. Und sie würde es vermissen. Ich bringe himmlische innovativ. Damit habe ich jedes Mal Mühe, wenn ich es mache. Ich bringe himmlische innovative Veränderung. In meine Tätigkeitsbereiche wie Wissenschaft, Geschäftswelt, Familie, Politik, Landwirtschaft, Pädagogik, Gesundheitsbereich und so weiter. Ich bin bekannt für einen aufrechten, liebenden, menschenfördernden Lebensstil. Amen. Ich habe das super gemacht. Genial. Genau. Ja. Der Applaus ist für euch. Ja, hey, lebt das. Ihr seid Kinder Gottes, die immer mehr offenbar werdet. Und ihr tut es bereits. Nur da ist noch viel mehr Potenzial da. In deinem und meinem Leben. Und ich möchte herausfinden, wie viel ist möglich. Wie viel Himmel kann ich auf die Erde bringen? Wie viel ist möglich? Und ich glaube, es ist unglaublich viel möglich. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.